Ich würde gerne etwas sagen zu den vier Zentren, an denen wir uns ja wie so Perlenketten oder wie so Steine, die über den Fluss führen, entlang bewegen in dieser Woche miteinander. Und dann noch was zur Arbeit mit Blockaden und den Sachen, die uns im Wege stehen. Wenn wir in die äußere Wirklichkeit, in die physische Welt schauen, entdecken wir sowohl vom Mikrokosmos, also auf der atomaren oder subatomaren Ebene, über die Zellen bis hin zu den lebenden Organismen und dann in den Makrokosmos, in die Erde, Sonnensystem, die Galaxien, die Struktur der Zentrierung immer wieder. Nicht alles ist zentriert, aber vieles. Das heißt, diese Urfigur des Mandala, was wir in vielen Weisheitstraditionen auch vorkommt, ist wie unserem kosmischen Lebendigsein eingeschrieben. Und es gibt die Beobachtung, gerade in der therapeutischen Arbeit mit Kindern, wo viel Chaos außenrum ist, zum Beispiel Eltern trennen sich oder schwere Todesfälle oder irgendwie sowas. Wenn die Kinder anfangen, intuitiv Mandalas zu malen, also zentrierte Bilder, dann fängt die Seele an, sich zu sortieren. Das ist die Selbstheilungskraft. Der Seele C.G. Jung hat das stark erforscht, andere auch, aber er eben auch, und hat sich in vielen Kulturen mit dem Mandala beschäftigt, mit diesem gemitteten Bild. Und das ist eine Urfigur, die uns vermutlich als erstes das Feuer gelehrt hat, das Feuer in der Mitte und wir außenrum im Grunde so, wie wir jetzt sitzen. Und diese Struktur finden wir auch in unserem lebendigen Organismus. Also auch auf der physischen Ebene, wenn wir genauer hinschauen, aber sehr deutlich auf der subtilen oder energetischen oder Erlebnisebene. Und wir haben in den unterschiedlichen Traditionen verschiedene Systeme. Und es sind natürlich lediglich Landkarten. Aber eine gute Landkarte ist nicht zu verachten. Heißt, es gibt sowas wie eine Orientierung für die persönliche Erfahrung. Und die Landkarte enthält als Essenz in sich das Wissen, das Erfahrungswissen, auch von vielen, vielen Generationen, gerade von Meistern und Meisterinnen über die Jahrhunderte hinweg. Die Landkarte der vier Zentren, die stammt von den Sufis und aus einer noch älteren Linie, die nahezu unbekannt ist, die nach Zentralasien zurückführt und möglicherweise 10.000 Jahre alt ist. Und die ist von der Qualität tiefer als das, was ihr vielleicht kennt von den Chakren. Chakren sind relativ bekannte Qualität. Ja? Die sind tiefer. Und diese vier Zentren, gibt noch welche dazwischen. Ja? Tiefer heißt in diesem Fall, unseren Blick mehr verborgen. Verborgen im Dunkel des Seins, in der Berührung zu unserem wahren Wesen. Dunkel, nicht im Sinne von, dass es da dunkel ist, sondern dass unser normales, alltägliches Bewusstseinslicht da schwerer Zugang zu hat. Oberflächlicher würde heißen, mehr unserem Alltagsbewusstsein zugänglich. Das wären oberflächlichere Zentren. Also tiefer als die Chakren heißt, die Chakren haben mit Energie, subtilen Energiesystemen zu tun. Das ist ein System, mit dem ich auch viel arbeite. Und diese vier Zentren hier sind nicht eigentlich Energie, es ist tiefer. Das heißt, sie sind der Ursprung von Energie. Das bedeutet, diese vier Zentren, mit denen wir üben, ihr habt den ersten Tag das Yin-Zentrum gehabt, gestern hatten wir den Zentralraum als Ganzheit, öffnen, sind uns Tore zum Sein. In der buddhistischen Tradition, tibetisch-buddhistischen Tradition, würden wir sagen, sind Tore zum Dharmakaya, also zum Raumkörper, zum Körper der Wirklichkeit. Während wir die Chakren eher auf der Ebene des Energiekörpers, jetzt in buddhistischer Sprache, Sambhogakaya, also leuchtender Körper der freudigen Lebenskraft, anordnen würden. Und um es vollständig zu machen, Manakaya, die dritte Ebene, wäre dann die Manifestation in Raumzeit. Und interessant, dass der Buddhismus, tibetische Buddhismus, den Körper der Wirklichkeit nicht unseren physischen Körper nennt, sondern die tiefste Dimension. Also das Sein ist das Wirkliche. Und diese vier Zentren sind Tore zum Sein. Das heißt, oder zu unserem wahren Wesen, kann man ein bisschen griffiger sagen. Das heißt, diese Zentren haben die Eigenschaft, die sind für uns konkret fassbarer. Für die meisten von uns ist es sehr schwierig, wenn jemand uns sagt, setz dich auf dein Kissen, versenke dich in dein wahres Wesen. Immer, wo war das nochmal? Für manche ist es leicht. Ja. Oder oft nach einem langen Weg ist es ganz natürlich. Zunächst und zumeist sind hilfreich, diese Tore zu benutzen. Diese Tore führen uns auch über den Effekt, dass sie, was wir gestern hatten, in meinem letzten Teil vom Teaching Shamatha Vipassana, also dieses führen auch dazu, dass unser Geist zur Ruhe kommt. Aber wir nehmen nicht irgendeinen Punkt, ja, wir könnten auch auf den rechten Fingernagel vom Zeigefinger meditieren, das ist auch ein, der Geist kommt zur Ruhe. Aber der Punkt ist nicht sehr effektiv, der bringt dich nicht so furchtbar weit. Sondern diese Zentren im Körper sind gleichzeitig ein Ruhepunkt für unseren umtriebigen Geist und sie öffnen uns dann die Tür zum tieferen Schauen, zur Weisheit des Körpers, zu unserem tieferen Wesen. Und diese vier Zentren geben diesen Zugang. Es ist ein bisschen wie wenn du einen Unterschied machst. Du kommst hier immer in denselben Raum, ja? Und es macht einen Unterschied, ob du durch diesen kleinen Yoga-Raum kommst oder durch diese eigentliche Tür oder durchs Fenster einsteigst. Alles ist möglich. Jedes Mal landest du in dem Raum. Der Raum ist dasselbe. Aber du hast ein bisschen von draußen, bist du heute vielleicht nass. Und da durch den Yoga-Raum ist dir kalt, du freust dich auf die Wärme. Und von da, wenn du reingehst, denkst du, na, das wirkt ganz natürlich. Ja, also die Färbung, wie du reinkommst, ist unterschiedlich. So auch bei diesen Toren. Wenn wir mit dem Bauchzentrum, Yin-Zentrum arbeiten, was wir vorgestern gemacht haben und gestern ein bisschen nochmal hergeholt, das ist immer wieder eine tolle Grundmeditation, Bauchzentrum. Muss nicht so ausführlich sein, jeden Raum, wie ich das angeleitet habe, sondern einfach deinen Atem, deinen Unterbauch spüren, wahrnehmen, dich da hinein relaxen. Und wenn ihr das kennt, es gibt manche Anleitungen, spüre den Atem an deiner Nase. Das ist eine nette Aufmerksamkeitsübung und die ist auch ein Stückchen somatisch. Aber aus meiner Erfahrung bringt die uns eher in den Kopf, jetzt hier Kopf auch als Präsenz von Denken und wo wir eh schon oft sind. Und kann sehr im Äußeren bleiben. Deshalb ist es hilfreich, einen Fokus zu nehmen, der ein Stück tiefer im Körper ist und kraftvoller und machtvolles Tor ist. Also Bauchatem, super Praxis. Die Qualität des Bauchatems, Zentrum, habt ihr gespürt, hat was zu tun mit Erdung, Gründung und Präsenz. Das ist eine powervolle Präsenz, das hat was mit Verkörperung zu tun. Deshalb mache ich immer wieder morgens auch Bauchatem, Bauchatem, Bauchatem. Präsenz, Verkörperung, Handeln in dieser Welt. So. Jetzt gehen wir mal die Zentren durch, wie sie gelehrt werden. Ich habe sie ein bisschen anders angeordnet. Wenn wir zum Herzzentrum gehen, ist uns vertraut. Herzzentrum ist in der Mitte des Brustraums, so wie das Herzchakra. Unser physisches Herz ist leicht links. Als Vorstellung finde ich oft hilfreich, stell dir vor, eine großblättrige Blüte ist in deinem Brustraum. Ein großes Blütenblatt ist dein biologisches Herz, das wunderbar für dich schlägt. Und das Zentrum ist das Herzzentrum. Das macht Sinn, die Natur hat sich was dabei gedacht, dass unser biologisches Herz, auf das wir angewiesen sind, für unser physisches Leben nicht in der Mitte sitzt, wo unsere powervollen Emotionen sind. Das macht Sinn. Das Herzzentrum gefüllt, sowohl das Chakra wie auch das Zentrum, das tiefer sitzt, ist zentral. Und es hat eine gewisse Tiefe. Du kannst es hinten Richtung Wirbelsäule spüren, in die Mitte und nach vorne. Das, was ich heute früh in der Tagesrunde im Essal kurz in einer ganz Mini-Mini-Mini-Form angeleitet habe. Wenn wir ins Herzzentrum spüren, spüren wir die Qualität von da bin ich sehr mit mir. Das ist unter Umständen äußerst herausfordernd, weil du alles fühlst, was dieses Mir bedeutet, nämlich die ganze Bandbreite deiner Personalität. Das ist eines der machtvollsten Zentren im Körper überhaupt. Wir fühlen da Gefühle, Erfahrungen, die Erinnerung, das Wissen, das tiefe Wissen des Herzens. Wir fühlen Wärme, wir fühlen auch Liebe, aber es ist nicht das Einzige und es ist interessanterweise nicht das Zentrum. Das Zentrum, die Essenz, sage ich gleich was zu. Die Essenz des Herzens ist nicht Liebe, Liebe ist die Strahlung. Und wir fühlen Verbundenheit, das was in der Regel leicht fühlbar und wichtig ist. Also Verbundenheit im Sinne von Wertschätzung zu uns selbst, zum Leben, zu anderen Menschen, die wir lieben, zu Tieren, Pflanzen, zu einem Ort, zu allem, was da ist. Wir fühlen diese Verbundenheit, das ist die Färbung, die das Herz reinbringt, wenn wir über das Herz unser Wesen berühren. Die Essenz des Herzens ist, wenn wir tief in den Herzraum hineingehen, gespürt. Spüren wir hinter allen Gefühlen, hinter der Liebe, hinter der Wärme, spüren wir ein unbestechliches Schauen. Reine Wahrheit. Die Essenz des Herzens ist Wahrheit, das Vernehmen von Wahrheit. Und da gibt es kein Argument dagegen, dafür. Es hat nichts mit Kopfwissen und richtig und so zu tun. Wenn wir tief mit unserem Herzen verbunden sind, kann uns keiner was vormachen. Ihr kennt das. Ihr fühlt eine bestimmte Echtheit, eine bestimmte Präsenz, eine Authentizität von euch, von anderen, von der Situation unter Umständen, vielleicht nicht immer, aber bisweilen unmittelbar, das ist es und nicht anders. Also das ist das Tor des Herzens, wenn wir da reingehen, machen später dann die Übung dazu. Jetzt haben wir noch ein interessantes Tor, das sitzt im Zentrum des Kopfes und unser Kopf gehört ja, Gottlob, zu unserem Körper. Auch wenn manchmal Menschen visualisieren, die sich von Gedanken geplagt sind, dass sie ihren Kopf abnehmen und daneben setzen. Das ist nicht unbedingt, was ich anleiten würde. Manchmal passiert das. So das Gefühl, Mensch, wenn der Kopf endlich mal still wäre. Aber der Kopf ist still. Wer nicht still ist, ist unser Mind. Und er hat zwar seinen Ursprung in unserem Denken, unser Gehirn, aber unser Gehirn brauchen wir auch, um alles zu fühlen, was wir fühlen. So gesehen ist das nicht ganz fair, wenn wir sagen, ich bin so im Kopf, meinen eigentlich, ich bin in meinem Denken. Manche Traditionen sagen, das Denken entsteht im Unterbauch. Wir meinen nur, es wäre im Kopf. Also, ich würde sagen, das Denken ist so ein bisschen ortsflexibel, das kann überall im Körper entstehen. Logischerweise, klar, brauchen wir unser Gehirn dazu, aber wie gesagt, auch zum Sonstspüren. Und unser Kopf, den können wir annähern als ein somatisches Zentrum, als einen Körperraum, so wie wir alle Körperräume sonst auch annähern. Und wenn wir da hinatmen, es gibt eine spezielle Kopf- und Schädelatmung und die kommt... Die geht zurück auf eine Schule in Thailand. Reginald Ray hat das entdeckt. Er bringt das in so einigen seiner fortgeschrittenen Praktiken. Und ich gebe euch ein bisschen Geschmack heute davon, wie das geht. Und ein wichtiger Punkt ist, dass die lehren, dass wir durch den Kopf von außen atmen. Also uns vorstellen, wie wenn der Kopf durchlässig ist und der Atem von außen reingeht. Also nicht von unten. Da kommt viel zu viel Energie und wir haben das Gefühl von, boah, mir wird schwindelig und heiß und die Gedanken und so weiter. Sondern von außen gefüllt. Und wenn wir in das Zentrum des Kopfes gehen, spürend, in der Haltung der Meditation, das liegt ungefähr zwischen den Ohren in der Mitte, gefühlt. Da ist die Überraschung. Da ist kein Denken. Das Stille. Das Kopfzentrum hat die Farbe, die Färbung von Gewahrsein, reine Stille. Manche Traditionen nennen es das stille Zentrum. Das ist ganz interessant. Wenn wir in die Essenz unseres gedachten Denkens gehen, ist Stille. Stille nicht im Sinne von, da ist nichts, sondern Stille, die so weit ist, dass alles möglich ist. Sehr, sehr raumhaft. Sehr befreiend. im wahrsten Sinne des Wortes mind-blowing. Schön englische Wort, schwer zu übersetzen. Also das ist Kopfzentrum. Präsenz, Verbundenheit, Wahrheit, Stille, Gewahrsein. Das ist die essentielle Qualität. Die Sufis haben jetzt einen vierten Punkt, der ist über dem Kopf, der steht für die Ganzheit und das Leben. Und ich finde es hilfreicher, ich nehme das aus der somatischen Linie von Rajnath Ray, ich finde es hilfreicher, diese Übung, die wir in unseren Retreats rauf und runter, vorwärts und rückwärts in allen Situationen machen, zentraler Raum, die ich euch gestern ein Stück gezeigt habe, das als Ganzheitszentrum, weil das ist das, wofür es steht. Und es ist für uns leichter zugänglich als etwas, was außerhalb des Körpers liegt. Also das ist der zentrale Raum, unmittelbar vor der Wirbelsäule, nicht in der Wirbelsäule. Vor der Wirbelsäule ist nicht die Weckung der Kundalini-Energie. Kundalini-Energie ist die Energieversion, quasi die Chakra-Version von diesem Zentrum. Das Zentrum ist die Seinsversion. Ja? Und ein zentraler Raum und der liegt vor der Wirbelsäule und den können wir spüren. Entweder können wir vom Atmen her, von unten her das aufbauen, oder wir können wie uns an uns selber anlehnen, zurücktreten. Beides ist möglich. Und mit ein bisschen Übung wird es leicht zugänglich. Dieser tiefen Raum im Körper, also das letzte Drittel des Körpers, ist der ideale Meditationsbereich. Wenn du dahin zurücktreten kannst, kommst du in eine präsente somatische Stille, egal was sonst noch im Mind passiert. Und da erfahren wir Ganzheit. Das ist das machtvollste Tor zu unserem wahren Wesen, in unserem menschlichen Körper. Und da erfahren wir Ganzheit, Weite, Totalität, Integration, Freiheit. Und wenn wir weiter zurückgehen, das wird in fortgeschritteneren Übungen ein enormes Leuchten und dann diese Öffnung nach hinten in den Seinsraum. Das hat ein enormes Potenzial, damit weiter zu üben. Das sind die vier Zentren. Und jetzt ist interessant, in einem Beispiel mag ich kurz noch was erläutern, weil das möglicherweise ein Thema ist, das ihr kennt. Das ist das Thema, ich möchte gern meditieren, aber ich kriege es oft nicht hin. Manche haben damit kein Thema, aber manche schon. Und du kannst für Meditieren was anderes auch einsetzen. Yoga machen oder Sport machen oder irgendwas. Also das kann man nämlich ganz schön an diesen Zentren zeigen. Wenn wir starten, uns für Spiritualität, Meditation, Yoga, Selbsterfahrung zu interessieren, fangen viele, nicht alle, manche fangen mit der Praxis an, ja, aber viele von uns in unserer modernen Informationsgesellschaft fangen damit an, Bücher zu suchen und Internetseiten aufzurufen oder Webportale zu entdecken und Symposien anzuhören. Super, ja, ist gut. Dann irgendwann hast du ein ganz großes Wissen und weißt, es wäre gut zu meditieren. Du siehst es völlig klar. Ja? Das ist auf dem Kopfzentrum angekommen. Wenn es auf dem Kopfzentrum nicht ankommt, dann fightest du damit. Naja, Meditation, der alte Krampf und so. Wenn dir klar ist, das muss ich machen, das ist super. Das habe ich verstanden. Dann ist es im Kopfzentrum völlig offen und da. Und das ist wichtig. Das ist Gewahrsein, das ist Intelligenz, Einsicht, Wahrnehmung. So. Dann machst du es aber nicht. Weil du hast es noch nicht im Herzen gespürt. Wenn Menschen mir sowas erzählen, dann leite ich sie an, in einer Einzelsitzung oder was auch immer, dann sage ich, okay, gut, also du hast mir jetzt erzählt, wie toll das ist, spür diese Begeisterung, die du da gerade rüberbringst, spür die mal in deinem Herzen, wie fühlt es sich da an? Ah, das habe ich noch nie gemacht. Ja, sage ich, das denke ich mir. Spür mal dahin. Kannst du eine Hand hinlegen. So. Und dann, das geht meist ziemlich schnell. Für die meisten von uns ist es leicht zu spüren, diese Begeisterung, die wir bislang im Kopfzentrum hatten, die ins Herz runtergehen zu lassen, sich inkarnieren zu lassen. Und plötzlich spüren wir die Liebe und Leidenschaft für diesen Weg. Und wenn sich das satt anfühlt, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Wenn wir nicht eine tiefe, gefühlte Liebe zur Meditation oder Yoga oder anderen Übungen haben, werden wir sie nicht tun, egal wie viel wir erkennen. Das will sich in uns verkörpern. Hier werden wir es zeitweise tun, wenn wir da sind, zeitweise nicht. Also es ist schon weiter, aber noch nicht komplett. Wenn die Umstände schwierig sind, wenn wir zu wenig Zeit haben, wenn andere Menschen uns kritisieren, dass wir so viel Zeit für uns verschwenden, dann werden wir es nicht tun. Dann versuchen wir es, auch eine Herzqualität den anderen recht zu machen, uns anzupassen. Da ist die Falle. Das heißt, es braucht noch eine tiefere Verkörperung. Dann wäre der tiefere Schritt, dass wir das ins Bauchzentrum kommen lassen. Das heißt, dass wir unsere vitale, geerdete Präsenz, unsere im Bauch präsente Lebenskraft, die auch was Wildes und Powervolles hat, hinzukommen lassen, sodass wir bereit sind zu meditieren, komme was wolle. Und nicht mehr bereit, uns um jeden Preis anzupassen. Erst wenn es da gelandet ist, es ist angekommen und wir werden die Praxis, die wir wollen, die wir erkannt haben und die wir lieben, tun. Auch in schwierigen Situationen, auch in inneren und äußeren Nöten, auch wenn wir durch den Wind sind, auch wenn andere uns dafür kritisieren, auch wenn wir wenig Zeit haben, wenn wir uns diese Zeit schaffen. Das geht, wir können das tun. Vielleicht nicht immer so viel Zeit, aber so viel Zeit. Wenn das hier angekommen ist, setzen wir das, was wir erkannt haben und was wir lieben, in die Tat um. Und deshalb sind diese Zentren wichtig und die Ganzheit vermittelt die Ganzheit und das Größere in uns. Ja. Diese Zentren sind wichtig. Und wenn du von dir zum Beispiel weißt, dass du Dinge zu erkennen pflegst, aber dass es dabei bleibt, arbeite mit diesen beiden tieferen Zentren. Wenn du von dir weißt, dass du Dinge erkannt hast und liebst, aber oft zu sehr in der Anpassung an die Situation an andere bist, arbeite mit dem Bauchzentrum, dass du klar und kraftvoll für das gehen kannst, was du liebst und was du erkannt hast und dafür sorgst, auch wenn Widerstände kommen. Wir brauchen das zu unserer seelischen Gesundheit und wir brauchen das für unsere spirituelle Entwicklung. Gut, das wäre so ein konkretes Beispiel, ihr könnt jetzt alles Mögliche dafür einsetzen. Jetzt noch mal ein paar Takte, wie wir zum Abschluss, jetzt nicht zu lang machen, wie wir mit dem arbeiten können, was wir Blockaden nennen. Das war ja auch eine Frage von dir, glaube ich, und wir begegnen allen immer wieder, ich auch, also tägliche Übung, wenn ihr so wollt. Taucht immer wieder was auf. Und Blockade kann vielerlei sein. Blockade kann etwas sein, das hängt. Blockade kann sein etwas, was du spürst, du hättest es gern, hast es aber nicht. Ich wäre gern mutig und wagefreudig, bin ich aber nicht. Zum Beispiel. Ich hätte gern diese Power, habe ich aber nicht. Ich wäre gern kreativ, ist aber anders. Also das ist die Erfahrung von Mangel. Das ist weniger Blockade, da fehlt was, ein Gefühl von Mangel. Es gibt noch so ein paar Aspekte, aber einfach nur mal die zu sehen, etwas, was uns blockiert, kann etwas sein, was wir spüren. Da ist zum Beispiel eine Wut, die immer wieder meine Liebe blockiert. Das ist ein einfaches Beispiel. Es kann aber auch sein, dass du wahrnimmst, das ist keine Wut, die blockiert mich nicht, aber ich fühle mein Herz trotzdem nicht und ich fühle nicht so viel für mich und die anderen. Da ist nicht so viel Liebe. Das wäre eher die Mangelerfahrung. Beides ist eine Art von Blockade. Und wie wir damit arbeiten können, ist erstmal, ich würde euch empfehlen, wenn ihr zu Hause für euch arbeitet, erstmal also beide Methoden zu benutzen, sowohl das Inquiry wie auch die somatische Meditation. Und im Inquiry ist oft eine Hilfe, mal aufzuschreiben, was du alles schon davon weißt. Andocken an unser inneres Wissen. Wir wissen oft von unseren Blockaden viel mehr, als wir meinen. Und viel mehr, als uns andere Leute darüber gerne erzählen würden. Brauchst niemanden für. Also erstmal, manchmal schon, aber zunächst brauchst du nur dein Tagebuch. Und schreib einfach mal auf, was weißt du alles von dieser Blockade? Ich nehme mal das Beispiel Wut, weil das geht so schön. Kennt ihr vielleicht. Also, da taucht immer wieder eine Wut auf. Und zwar, ich merke da mal, die schäumt als Beispiel jetzt, die schäumt überbordend auf, wenn mich immer nur ein bisschen ärgert. Wenn jemand nur ein bisschen dagegen steht, kommt der Tiger raus. Und ich merke, ich richte damit Unheil an, ich verletze Menschen, die ich liebe, ich verletze mich in der selber, weil es mir leid tut. Und diese Energie ist, wenn ich da drauf schaue, eigentlich völlig überzogen. Das braucht es nicht, so eine Reaktion. Heißt, hier ist irgendwas drin, was nicht adäquat, elastisch und bewusst auf diese Situation reagiert, was viel zu viel ist, was eine Altlast mitschleppt. Gut, dann setze ich mich hin und schreibe mal einfach auf, was weiß ich von dieser Wut. Wie fühlt es sich an? Wie spüre ich die? Welche Situation wird die getriggert? Und dann kommt so ein bisschen meine Geschichte auch rein. Die Wut fällt nicht vom Himmel, sondern die entsteht in unserer Biografie und führt zurück in unsere frühere Zeit und unsere Jugend und unsere Pubertät und Kinder und noch kleiner, noch kleiner, noch kleiner. Und wie die transpersonalen Psychotherapeuten sagen, sogar bis in den Geburtsprozess und davor wirst du wahrscheinlich in der normalen Selbsterforschung nicht unbedingt hinkommen. Aber vielleicht weißt du ein bisschen davon. Wut zum Beispiel hat sehr viel mit unserem Geburtsprozess zu tun. Perinatale therapeutische Arbeit. Kann man holotropen Atem gut mitkriegen. Also, diese Wut hat eine Genese. Und diese Genese ist nicht alles, aber ist ein wichtiger Aspekt. Und das, was du davon weißt, ist nicht alles, aber ist toll. Schreib's auf. Und du wirst merken, je mehr du schreibst, umso mehr wird dir klar. Gut. Dann klappst du das Buch zu. Am nächsten Tag vielleicht setzt du dich hin und spürst diese Wut. Und das wird der Schlüssel zur Körperarbeit damit. Wo spürst du das Zentrum der Wut? Oder wo spürst du, ist diese Wut besonders präsent? Angenommen, die ist vielleicht im rechten unteren, also oberen Bauchraum und unter den Rippenbögen, so unter Umständen Lieblingsort von Wut. Auf der rechten Körperseite, man ist auch links, man ist mittig, aber lass uns mal hier. Okay, also da spürst du sie. Und da spürst du sie als Spannung. Häufig spüren wir Wut als Spannung. Ja, weil wir Angst haben vor der eigenen Power. Wir wissen, das ist auch aus der Traumatherapie von Peter Levin, ja, ganz toller, ich kenne ihn, Traumatherapeut, sehr stark mit dem Körper, mit unserer zoologischen Vergangenheit auch gearbeitet. Wir wissen, wenn unsere Wut frei wird und wir das schützen, was wir lieben, können wir jemanden umbringen. Wir wissen das. Und deshalb haben wir Schiss vor der Wut und halten sie zurück. Und deshalb entsteht Spannung. Was aber passiert ist, die Wut ist nur die Außenseite unserer Kraft. Wir ziehen unsere Kraft mit zurück und parken sie da und sperren sie ein. Dann wundern wir uns, dass der Alltag manchmal schwierig ist. Schwieriger als gedacht. Also, du spürst, wo ist die Wut? Wo fühlst du sie? Dann spürst du dahin, verbindest dich ganz einfach, wie wir es hier gemacht haben, mit deinem Atem da. Verbindung dahin, Verbindung aufnehmen, Kontakt aufnehmen, sich dafür interessieren. Du musst sie nicht lieben, aber dafür interessieren. Zuwendung. Es ist wie die Sonne, die Blüten aufgehen lässt, plötzlich blüht der Garten. Ja? Hinspüren, mit dem Atem hinspüren, fühlen. Wie fühlt sich das an? Nicht wie fühlt sich die Wut an, das kennst du schon, sondern wie fühlt sich das an, die Wut zu fühlen? Aber was passiert dann in dir? Und öffnet was, kann sich was öffnen, was weiter. Größer, spürst du vielleicht eine enorme Kraft und Power. Und wenn du es ein bisschen gemacht hast, mit dem Atem dahin spüren, gibt der Wut oder dem, was sich da entfaltet, gibt dem mal ganz viel Raum. Ganz viele Phänomene in uns fühlen sich so eingesperrt und werden struppig und kratzig, weil sie keinen Raum bekommen. Mit diesem Raum geben, machen wir etwas, gibt eine Analogie zwischen Raum und Zeit. Quantenphysik hat das entdeckt. Wir wissen es, wir leben in der Raumzeit. Das heißt, mit diesem Raum erleben, öffnen wir etwas von der Zeit, heißt von der Biografie dieser Wut, ohne dass du alles jetzt durchanalysierst. Und die kriegt Raum, sich zu entfalten, was sie vielleicht früher nicht gekriegt hat. Oder wo du sie mal dringend gebraucht hast. Also gibst dem einfach Raum. Nicht die Wut wird größer, sondern gibst dir Raum. Manch eine Wut braucht so viel Raum wie die ganze Welt, gefüllt in der Meditation. Und dann, wenn du spürst, es entspannt sich, kannst du wieder hinspüren mit dem Atem und kannst fühlen, wie fühlt sich das im Moment an und lass deinen Atem hineingehen und spür mal, was ist da drin. Und wir müssen uns klar machen, dass wenn sowas entstanden ist, im Grunde alle Blockaden, die biografische Wurzeln haben, es gibt auch noch andere, aber wenn wir dabei bleiben, alle Blockaden, die biografische Wurzeln haben, haben eine innere Intelligenz. Die sind nicht doof. Die sind entstanden, weil wir uns irgendwann mal damit geschützt haben. Und wir haben überlebt und sind heute gut da, weil die uns geschützt hat. Das heißt, du kannst sie nicht verdammen oder wegschicken. Du kannst sie nur verstehen. Die will verstanden werden in dem Dienst, den sie für dich damals gemacht hat. Du musst dafür nicht deine ganze Story wieder aufklappen. Es kann sein, dass es dran ist. Aber es kann genügen, dass du hineinspürst, es ist wie ein Vertikales in die Geschichte spürst und spürst in der Wut, hinter diesem Wutfeuerkranz oder wie auch immer du es erlebst, ist was anderes. Da ist eine enorme Kraft, da ist Stärke. Und in dieser Stärke ist eine Wertschätzung für dich selbst. Weil sonst wärst du nicht des Schützens würdig. Das heißt, in der Essenz der Wut ist Liebe. Es ist Liebe zu dir und zum Leben. Und wenn du noch weiter reingehst, spürst du, da ist eine enorme Klarheit drin. Das ist eine reine Essenz. Das ist die Klarheit, die sieht, dass du ein kostbares Wesen bist. Und dass du das Recht hast, dich zu schützen. Und damit berührst du im Grunde den Raumkörper, den Wesensraum, ähnlich wie mit den anderen Zugängen. Ja, und hier über eine Blockade. Wir können über jede Blockade zu unserem Wesen vordringen. So, geballte Energie. Es wäre eine Möglichkeit, mit diesem Zweierschritt erstmal Inquiry, ein bisschen was aufschreiben und dann in den Körper spüren. Mit diesen zwei Elementen. Sehr einfach, sehr sicher und für dich selbst ein Stück dem näher zu kommen. Wenn du merkst, das, was auftaucht, kriegst du nicht gehandelt, ist es sinnvoll, wenn du dir eine Unterstützung suchst. Therapeutische Arbeit, psychosomatische Arbeit, Supervision oder ganzheitliche spirituelle Arbeit, wie auch immer. Vieles können wir für uns tun. Und sag mal, es gibt auch bei denen, ich habe euch draußen diese CDs dahingestellt, da gibt es eine CD, wo ich das ein bisschen durchleite, diese Arbeit mit Emotionen, das ist ein bisschen diese Anleitung da drin. Gut, das wollte ich mit euch noch teilen, ist nicht eigentlich so Programm, in Anführungszeichen, unseres Kursthemas, aber dann aus meiner Sicht doch, deshalb füge ich das hier jetzt nur so ein, als Teaching, mache das nicht extra als Übung. Ich finde, es ist Weisheit des Körpers, hat damit zu tun und es ist ein Thema, das viele von euch, uns alle letztlich, mich eingeschlossen, immer wieder beschäftigt. Und das ist noch nicht alles, aber es ist ein erster Zugang, mal damit zu arbeiten.